willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany. Heute wieder in gewohnter Formation mit Stefan Brink zu meiner Rechten, dem Ex-Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg. Betone das Ex. Ja. Jetzt der Kopf, der wieder in einer Digitalisierungsagentur in Berlin. Und ja, wer ich bin, wissen die meisten und können es ansonsten nachlesen. Wir haben heute mitgebracht zunächst mal den Fall Julian Assange aus aktuellen Gründen. Stefan, ich habe da nicht so viel beizusteuern, aber dir ist etwas aufgefallen.
Ja, mir ist ein Aspekt aufgefallen. Das Thema Assange ist breit und hochpolitisch und mit sehr, sehr vielen auch Fragezeichen versehen, hat mich auch tatsächlich gestört, ohne dass ich mich intensiv genug darum gekümmert hätte, wie Schweden und UK mit den Rechten von Assange umgegangen sind. Das hat mich verunsichert. Aber wie gesagt, das ist nicht der Punkt, sondern Assange hat ja einen Deal geschlossen, der darin bestand, dass er ein Teilgeständnis vor einem US-Gericht ablegt. Das hat er heute Nacht getan, deswegen ist er jetzt auch tatsächlich wohl wirklich frei, nach dem, was die Medien berichten. Und er hat vor Gericht erklärt, bei meiner Arbeit als Journalist habe ich meine Insider ermutigt, mir Informationen zu geben, die als geheim galten, um sie zu veröffentlichen. Ich glaubte, dass der erste Verfassungszusatz diese Tätigkeit schützte, aber ich akzeptiere, dass es ein Verstoß gegen das Spionagegesetz war. Also er räumt ein, dass er ja sozusagen ein Geheimnisverräter ist, dass er unter das US-Spionagegesetz fällt, das wir nicht genau genug kennen, um das wirklich beurteilen zu können. Aber interessant ist eine Parallele, die Parallelwertung, wie wäre das denn nach deutschem Recht? Und da haben wir tatsächlich auch Parallelfälle, dass die Staatsanwaltschaft Maßnahmen gegen Journalisten ergriffen hat, zum Beispiel versucht hat, Beschlagnahmen durchzuführen, wenn Journalisten erfolgreich darin waren, eine Quelle aufzutun bei einer Behörde oder an anderer Stelle und dann geheime Informationen sich besorgt haben, die sie dann veröffentlicht haben. Die Journalisten unterliegen nicht dem unmittelbaren Zugriff der Staatsanwaltschaft, das heißt, sie werden dann nicht wegen Geheimnisverrats angeklagt, aber hier in dem Fall Cicero 2007 vom Bundesverfassungsgericht hat die Staatsanwaltschaft versucht, eine Beschlagnahme in den Räumen des Cicero durchzuführen, um Anhaltspunkte darüber zu bekommen, wer war denn der Informant, wer hat denn da getratscht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht aufgehalten mit einer Überlegung, die spannend ist und die man sich, glaube ich, auch auf der Zunge zergehen lassen muss. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, Informationen an sich sind nicht geheim, sondern es gibt nur Konstellationen, wo bestimmte Personen über bestimmte Informationen nicht sprechen dürfen. Das heißt, es ist sozusagen ein relationaler Geheimnisbegriff. Es gibt Behördenmitarbeiter, es gibt Geheimdienstmitarbeiter, Polizei, denen es qua Gesetz verboten ist, bestimmte Informationen weiterzugeben. Und wenn sie dagegen verstoßen, brechen sie ihre Geheimnisverpflichtung und werden dafür bestraft. Aber die Information selbst ist nicht in dem Sinne geheim, dass ein Journalist sie nicht veröffentlichen dürfte. Wenn er sie bekommt, kann er damit, weil er selbst keiner Geheimnispflicht unterliegt, tun und lassen, was er will. Also wer immer einen Sack mit Geheimdienstinformationen im Park findet, die können so streng vertraulich sein, wie sie wollen. Der muss keine Angst haben, dass er sich strafbar macht, wenn er diese Informationen weitergibt, solange er selbst nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Nach deutschen Maßstäben würde man also sagen, klar, Chelsea Manning hat einen Geheimnisverrat begangen, aber Julian Assange gerade nicht, weil er Journalist war, weil er Informationen, die ein anderer, möglicherweise auch strafbar, aus dem öffentlichen Kontext rausgenommen hat, veröffentlicht hat, aber er hat damit nicht gegen eine Geheimhaltungspflicht verstoßen. Also nach unserer Parallelwertung würden wir wohl sagen, Verstoß gegen das Spionagegesetz können wir nicht erkennen. Sehr spannend. Also jedenfalls, Nico, mir geht's so, ich bin froh, dass das Thema durch ist. Es war insgesamt schon auch eine Belastung für unser Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, was sich da auch gerade durch die Länge des Verfahrens und das Verhalten auch europäischer Behörden gezeigt hat, und die Belastung ist jetzt vorüber und deswegen, ja, gut, dass es rum ist.
Sicher, ganz sicherlich ein erfreulicher Tag für alle, die den Wert der Pressefreiheit zu schätzen wissen, und gut, dass dieses über 10 Jahre andauernde Schauspiel ein Ende hat. Wir wollten ja ganz kurz angetippt, da hatten wir schon mit Ulrich Kelber gesprochen, über die Anhörung zum Bundesdatenschutzgesetz im Bundestag vergangene Woche. Also ja, vergangene Woche will sagen in der vorletzten Juniwoche. Und wir hatten auch schon kurz gesprochen über mit Uli Kelber über das Verbot der Mischverwaltung als Totschlagsargument. Das ist ja so ein typisches, was unter Umständen sogar aus dem Apparat der Behörde kommt. Ja, Verbot der Mischverwaltung, irgendwie haben wir das alle mal, irgendwie sagt uns das allen was, ja. Haben wir irgendwie alle mal gehört, wenn wir Jura studiert haben.
Ja.
Es klingt erstens gefährlich und zweitens vor allen Dingen kompliziert.
Ja, und hat mit Sicherheit auch Gründe, ja, dass man sagt, das hat irgendwas mit Gewaltenteilung, mit Staatsorganisationen zu tun. Wir wollen, dass Bundesbehörden und Landesbehörden schön getrennt bleiben. Es gibt ja unterschiedliche Gesetzgebungskompetenzen, es gibt unterschiedliche Verwaltungszuständigkeiten und wir wollen keinen Mischmasch, weil das am Ende, und das ist ein guter rechtsstaatlicher Gedanke, zu Lasten des Bürgers und seiner Freiheiten gehen kann, wenn da verschiedene Institutionen zusammenwirken, obwohl sie sozusagen keine übergreifende Kompetenz haben, sondern sich ergänzen oder jeweils von der Kompetenz des anderen profitieren wollen. Also das kann ein guter rechtsstaatlicher Gedanke sein, das Verbot der Mischverwaltung, kann aber auch einfach nur ein politisches Argument sein, um etwas zu verhindern, was man nicht gerne möchte.
So ein typisches Totschlagsargument ist sowas. Und dann ist es sicherlich, ja, unter anderem Inra Spieker, jetzt Uni Köln, hat ein langes, ausführliches Gutachten geschrieben oder mitgeschrieben zu diesem Thema, von, glaube ich, über 100 Seiten.
Kollegen Richter zusammen, genau.
Und dann ist es natürlich frustrierend, wenn man also mit sehr, sehr guten und handfesten Argumenten das widerlegt, dass das also quasi ein Killer ist für jetzt auch eine Datenschutzkonferenz, die auch mit Mehrheit Dinge verbindlich entscheiden kann.
Und die dann dadurch auch sozusagen geländegängiger wird, auch einheitlicher agieren kann, was ja immer gefordert wird von der DSK. Mehrheitsentscheidung ist die Basis dafür, dass wir eine einheitliche deutsche Position bekommen, die dann auch verbindlich umgesetzt wird. Und wenn man dann von Seiten des Bundesinnenministeriums hört, ja, das brauchen wir unbedingt, aber leider könnt ihr das gar nicht, liebe DSK, weil es das Verbot der Mischverwaltung gibt, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, möglicherweise soll die DSK gar nicht so effektiv werden. Das Argument ist auch ventiliert worden. Jetzt am Montag in der Anhörung im Bundestag sind wieder die Argumente vorgetragen worden. Einer der Gutachter, der Herr Richter, war ja auch dort, hat seine Sache schön vertreten. Und immerhin in diesem Kreis der Angehörten hat sich am Ende der Anhörung dann doch herauskristallisiert, dass dieses Verbot der Mischverwaltung wohl nicht grundsätzlich einer Stärkung der DSK und einer weitergehenden Institutionalisierung entgegenstehen würde. Das, was ja die Koalition auch, die Ampelkoalition vereinbart hatte, mehr draus zu machen. Schön, dass man sich darüber jetzt ausgetauscht hat. In der Sache wird nicht viel passieren, nämlich bei der fortgeschrittenen Legislaturperiode wird das Bundesinnenministerium jetzt nicht plötzlich einen ergänzenden Entwurf aus der Tasche zaubern, wo Mehrheitsbeschlüsse der DSK ermöglicht werden sollen. Deswegen, wenn man böse wäre, würde man sagen, die Strategie des Innenministeriums ist aufgegangen. Jedenfalls aus zeitlichen Gründen kann die DSK jetzt nicht so gestärkt werden, dass die Vorbehalte ihr gegenüber abgebaut werden könnten. Und dann müssen wir leider darauf warten, was die nächste Bundesregierung mit dem Thema macht. Und ob das besser ist, wissen wir nicht.
Wir haben ja verschiedentlich in diesen Podcasts auch über dieses Thema gesprochen, die Reform des Bundesdatenschutzgesetzes und dort dann jetzt insbesondere die sogenannte Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz. Sprechen wir über den EuGH. Es gibt schon wieder zwei Entscheidungen, wieder beide aufgrund von deutschen Vorlagebeschlüssen.
Es geht weiter Schlag auf Schlag.
Genau, das eine ist eine Datenpanne bei Scalable. Da finde ich, also vom Sachverhalt her finde ich das nicht so spannend. Der andere, da muss man ganz kurz mal sich den Sachverhalt anschauen. Erstens ist es das Amtsgericht Wesel. Ja, das kennen viele von uns nur aus einem Reim, den man als Kind kennt. Nicht? Ja, bitte um Nachsicht für diese Berliner Bemerkung an mögliche Zuhörerinnen und Zuhörer aus Wesel.
Außerdem kommen da gewisse Vorbehalte gegenüber unserer politischen Konstellation zutage. Natürlich sind alle Amtsträger Das ist der Gegenspruch, wem Gott ein Amt gegeben, dem gibt er den Verstand. Und daran glauben wir ganz fest, bis zum Beweis des Gegenteils.
Ja, ich bin geneigt zu sagen, banaler Sachverhalt. Mhm. Ein Steuerberater verschickt eine Abschrift der Steuererklärung, die er für seinen Mandanten eingereicht hat, an eine falsche, wohl veraltete Adresse. Mhm. Ja, ich glaube also, Anwaltskolleginnen, Kollegen, Steuerberaterinnen, Berater, die zuhören, werden alle wissen, dass solche Dinge einfach passieren.
Ja. Ja.
Das kennen wir alle, dass solche Dinge passieren. Sie sind meist harmlos, wenn der Umschlag nicht geöffnet wird. In diesem Fall wurde der Umschlag dann von den neuen Bewohnern unter der Adresse geöffnet. So, und da sah man jetzt die Steuererklärung. Steuererklärung im Deutschen, also es gibt ja die skandinavischen Länder, da sind die Steuererklärungen öffentlich. Ja, in Deutschland jedenfalls gefühlt ist das so ungefähr in der Nähe zum Staatsgeheimnis wie eben, aber in der Nähe jedenfalls zu den sensiblen Gesundheitsdaten, so gefühlt.
Ja, ja, ganz bestimmt.
Und was passierte? Irgendjemand machte den Hoffnung darauf, dass sie da also doch substanziellen Schadensersatz nach Artikel 82, es ist die irre Summe von 15.000 Euro eingeklagt worden.
Ja.
Also wie man auf die Idee kommen kann, dort 15.000 Euro einzuklagen, wo man eigentlich weiß, dass selbst wenn da ein paar Euro bei herauskommen, einfach bei so einem solchen Streit wird alles, was da herauskommt, aufgefressen wird von den Kosten. Das ist, ja, aber wahrscheinlich ist es eine Rechtsschutzversicherung, die dahinter war, wie meistens in diesen Schadensersatzfällen. Und dann gab es einen langen Fragenkatalog des Amtsgerichts Wesel. Wir haben uns die Antworten auf diesen Fragenkatalog angeschaut. Mhm. Es sind eigentlich alles alte Bekannte.
Das ist die gute Nachricht sozusagen, angesichts der Fülle von Entscheidungen, die wir gerade im letzten halben Jahr vom EuGH gesehen haben. Er fängt jetzt an, auf sich selbst Bezug zu nehmen und zu sagen, haben wir schon gesagt, gilt weiterhin. So auch jetzt in dem Urteil, das wir besprechen vom 20. Juni 2024, wo der EuGH wesentlich frühere Rechtsprechung bestätigt und sagt, ja, auch die Befürchtung einer betroffenen Person, dass ihre personenbezogenen Daten durch Dritte missbräuchlich verwendet werden könnten, können für sich genommen durchaus einen immateriellen Schaden darstellen. Das war die Mediamarkt-Saturn-Entscheidung, die wir auch schon besprochen haben. Und das ist ja auch richtig, aber der EuGH verweist dann natürlich auch darauf, dass diese Befürchtung mit den Folgen, die dann eintreten, vom Kläger nachgewiesen werden müssen natürlich. Da reicht es nicht, die in den Raum zu stellen oder als möglich darzustellen, sondern da muss ein Nachweis erfolgen. Nicht neu ist, was der EuGH hier sagt, auch in Bezug auf die Funktion des Schadensersatzes. Der hat keine Straffunktion, hat auch keine abschreckende Funktion. Also wir müssen 82 und 83 Datenschutzgrundverordnung streng voneinander trennen. Und auch die Schwere des Verstoßes wirkt sich deswegen nicht auf die Höhe des Schadensersatzes aus, ja, weil es darauf einfach nicht ankommt. Es geht um eine Ausgleichsfunktion und der Schaden soll eben vollständig ersetzt werden. Und bei der Gelegenheit natürlich nochmal zu erinnern, das schauen wir uns gleich auch anhand eines anderen Urteils nochmal an, dass es auf die Höhe des Schadens nicht wirklich ankommt. Also es gibt keine Bagatellschäden, wo man sagen würde, es ist zu wenig, wird nicht ausgeglichen, sondern es wird alles ausgeglichen, dann halt mit einer geringen Zahlung. Ganz spannend fand ich noch den einen Hinweis auf die Frage, wie ist denn das, wenn es nationale Vorschriften gibt, also in dem Fall Steuerberaterordnung oder was?
Steuerberatergesetz.
Gesetz. Ja. Wenn es nationale Vorschriften gibt, die dabei auch verletzt worden sind, kann das möglicherweise den Anspruch erhöhen, den Schadensersatzanspruch? Und da sagt der EuGH, nö, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist nicht zusätzlich zu berücksichtigen, das hat eine andere Zielrichtung. Auch damit, glaube ich, kann man ganz gut leben.
Mhm. Ja, also ich wundere mich aber, da habe ich eine Wissenslücke im Verfahrensrecht. Es scheint keine so richtige Möglichkeit zu geben für ein EuGH zu sagen, die Fragen haben wir schon beantwortet, Punkt. Ja.
Auch Sie hätten es also möglicherweise kürzer machen können, aber das ist jedenfalls macht eine Vorlage nicht unzulässig, dass der EuGH sagt, du stellst uns hier Fragen, liebes Gericht. Wenn du mal in unserem Archiv geguckt hättest, dann hättest du die stellen müssen. Also
das haben wir ja bei der Vorlage beim Bundesverfassungsgericht haben wir das Thema ja nicht.
So
das ist so einer der häufigen Killer, glaube ich, sogar von 100 Grundgesetzvorlagen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das, habt ihr nicht gelesen, ja. Das haben wir doch schon 1966 beantwortet, die Frage. Ja. Ne?
Also insofern, der EuGH ist ein bisschen freundlicher und braucht dann für diese Antwort, haben wir eigentlich schon alles gesagt, immerhin 58 Randnummern. Aber ich würde es positiv sehen. Ja, es verfestigt sich eine gewisse Rechtsprechung und man nimmt darauf Bezug.
Absolut. Ja, nee, das war jetzt auch gar nicht kritisch gemeint, sondern nur irgendwie erstaunt gemeint, dass der arme EuGH, ja, wenn er irgendwie 10 Fälle hat mit Vorlagefragen, die alle ähnlich sind, dass er das alles jedes Mal wieder so von vorne entscheiden muss.
Ja, ist geduldig. Das zweite Urteil, das wir uns kurz anschauen wollten, ist das vom die Scalable-Entscheidung, Scalable Trading App. Da gab es eine Datenpanne, urteilt der EuGH am 20. Juni aus, auch wieder gleiche Argumentation. 82 hat keine Straf-, sondern eine Ausgleichsfunktion. Der Satz, die Vorlagefrage fand ich interessant. Da wollte das Gericht wissen, was ist eigentlich schlimmer, eine Datenschutzverletzung oder eine Körperverletzung? Und da sagt der EuGH ganz weise, es ist jedenfalls nicht zwingend so, dass das weniger schwerwiegend ist als eine Körperverletzung. Also in der Sache sagt er eigentlich nicht viel, außer dass man Datenschutzverletzungen nicht per se geringschätzen müsste, immerhin. Ansonsten wiederholt er nochmal die Rechtsprechung zur Bagatellrechtsprechung des Bundesgerichtshofs und sagt, das könnte er nicht machen. Dann gibt's halt nur wenig Schadensersatz, aber der Schaden muss vollständig ausgeglichen werden. Und nochmal eine Bemerkung zum Thema Identitätsdiebstahl, wo der EuGH ja definitorisch unterwegs ist und sagt, einen Identitätsdiebstahl habe ich tatsächlich nur, wenn der Dritte, der sich dieser Daten bemächtigt, auch tatsächlich die Identität annimmt und damit nach außen auftritt, als sei er ein anderer. Aber wenn er das nicht tut, also wenn zum Beispiel Daten wegkommen und man nicht genau weiß, sind die genutzt worden, hat da jemand behauptet, er wäre ich und hat sozusagen meine Kreditkartendaten genutzt unter Vorspiegelung, er sei der Inhaber der Kreditkarte, und dann sagt der EuGH, aber das mag kein Identitätsdiebstahl sein, aber es kann trotzdem dadurch ein immaterieller Schaden entstehen. Ja.
Wobei er wieder nicht sagt, was der immaterielle Schaden denn eigentlich ist. Ja. Also was braucht man, damit man einen immateriellen Schaden nach der Rechtsprechung des EuGH bejahen kann? Auf diese Frage gibt es eigentlich immer nur die Antwort, was alles nicht ausreicht.
Genau.
Ja, also die bloße Furcht und Sorge reicht nicht aus. Ja. Es gibt dann auch die Antwort, die jetzt hier, dass gewisse Dinge jedenfalls ausreichen, also ein tatsächlich vollzogener Identitätsdiebstahl reicht aus. Aber wo jetzt eigentlich genau die Latte liegt, die man überspringen muss, also einen abstrakten Obersatz dazu, ein immaterieller Schaden ist, Entscheidung, die wir haben, zum immateriellen Schaden, ist all diesen Entscheidungen nicht zu entnehmen.
Ironisch könnte man sagen, der EuGH ist auf der Höhe der wissenschaftstheoretischen Diskussion. Er betreibt Falsifikation im popperschen Sinne, sagt uns aber nicht wirklich das, was wir hören wollen, nämlich eine schöne, klare Definition vom immateriellen Schaden.
Das war ein Vorlagebeschluss übrigens des Amtsgerichts München. Und nochmal kurz zu dieser Frage, ist es von Bedeutung, mal zu schauen, was kriegt man denn an Schmerzensgeld für eine Körperverletzung? Das kommt natürlich daher, dass viele sich die Frage gestellt haben, also wenn da jetzt mit hohen Beträgen gearbeitet wird, oder mit vergleichsweise hohen Beträgen gearbeitet wird beim 82 DSGVO, also wie verträgt sich das denn mit der in Deutschland ja sehr zurückhaltenden Rechtsprechung zum Schmerzensgeld? Also ich kenne mich da jetzt nicht in den Feinheiten und Einzelheiten aus, aber irgendwie ein verlorener Finger ist, glaube ich, im vierstelligen Bereich und so. Also das und was passiert, was würde passieren, wenn jetzt also ein Datendiebstahl zum fünfstelligen führt? Und so diese Sorgen hatten viele, dass es dazu, sagen wir mal, ungerecht oder jedenfalls empfundenen Ungerechtigkeiten kommt. Aber man muss ja jetzt sagen, also es gibt ja jetzt keinerlei Anhaltspunkte, dass mit dem Segen des EuGH dort große Beträge zugesprochen werden bei kleinen Vorfällen. Da gibt es ja überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür. Ganz im Gegenteil, wenn der EuGH halt dann immer wieder betont, dass es also keine abschreckende Funktion hat und dass es nur eine ausgleichende Funktion hat und dass auch die Maßstäbe, die fürs Bußgeld gelten, nicht gelten. Das geht ja alles in eine Richtung, dass man also mal aus Klägersicht, haben wir ja auch schon diverse Male über fragwürdige Versprechungen von Klägerkanzleien gesprochen. Also aus Klägersicht lohnt sich das nicht so wirklich oft zu klagen, wenn man die sich die Rechtsprechung des EuGH anschaut.
Aber ich finde, der EuGH ist da konsequent. Er mischt sich ja sozusagen dann in diese Fragen auch nicht mehr ein, sondern sagt, das müsst ihr nach nationalem Verfahrensrecht bestimmen, wie da die Beweisführung gemacht wird und was ihr als ausreichend anseht. Aus europäischer Sicht betont er immer nur Effizienzprinzip und Äquivalenzprinzip, also ihr dürft durch eure nationale Rechtsprechung nicht es unmöglich machen, das europäische Recht sinnvoll zu vollziehen. Und es darf sozusagen, dann dürfen europarechtliche Ansprüche auf Schadenersatz nicht schlechter behandelt werden als national fundierte Ansprüche. Aber wie ihr das im Einzelnen macht, das müsst ihr wissen. Und es kann natürlich sein, dass dann die deutschen Gerichte sich insgesamt überlegen, wie sind wir denn aufgestellt? Und wenn wir jetzt, wenn sie meinen, dass der 82 hoch bewertet werden muss, dann kann das ja Rückwirkungen haben, intern, auf die nationalen Gerichte, dass sie sich nochmal überlegen, haben wir dann möglicherweise Schadensersatz wegen Körperverletzungen zu gering bewertet und dass sie es anpassen. Aber das ist nichts, wo der EuGH sich einmischen würde, jenseits dieser Forderung Effizienz- und Äquivalenzprinzip. Insofern, ich glaube, da hat der EuGH eine ganz gute Linie gefunden, sich rauszuhalten.
Gute Linie des EuGH, ob es auch eine gute Linie des Bundesverwaltungsgerichts ist, in einem Urteil, über das wir jetzt sprechen wollen, werden wir mal sehen. Der als staatstragend ja bekannte und in diesem Podcast auch schon mehrfach erwähnte sechste Senat ist
erwähnt.
Wir schimpfen doch nicht, wir kritisieren, aber wir schimpfen nicht. Der sechste Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat etwas getan zur, wenn man boshaft ist, zur Entlastung der Justiz.
Oh ja. Ich glaube, man muss noch nicht mal boshaft sein, um das zu sagen. Wir werden es am Ende nochmal abrunden. Das ist
und
schwierig, was er
hat. Eine, wir werden gleich dann sehen, was entschieden worden ist. Worum ging es? Es ging um ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot in einem Fußballstadion.
Logisch, zur EM müssen wir auch Fußballfälle hier vorstellen.
Stimmt.
In dem Fall Revierderby,
ja. Dortmund. Der ist aber schon wieder old, nicht? Das Spiel fand am 27. April 2019 statt. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet den Fall am 24.04.2024, also ziemlich genau 5 Jahre danach. Dem Kläger hier war verboten worden, das Stadion zu betreten, aus Anlass des Revierderbys. Das ist dann Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Mhm. Damals war Schalke 04 noch in der Bundesliga, in der ersten.
Gut, Nico, gut.
Ja, das habe ich jetzt einfach geschlossen aus daraus, dass sie gegeneinander gespielt haben,
ja,
in der ersten
Fußball-Bundesliga.
Schönen Gruß an alle Schalke-Fans.
Und an die und, Dortmunder natürlich.
Die Dortmunder auch. Sowieso, ja. Und kleine Anmerkung. Es waren zwar nur 3 Monate meines Lebens, aber in meinem Pass steht Geburtsort Gelsenkirchen.
Hey.
Dies nur am Rande.
Eben war also verboten dies, worden, in der genau. Dortmunder Innenstadt sich aufzuhalten am ganzen Tag von 10 bis 12. 10 bis 20 Uhr durfte er nicht dort sein. Und der Knabe, den es betroffen hat, der war auffällig geworden. Der gehörte der von der Polizei als gewaltbereit eingeordneten Fanszene der sogenannten Ultras an und hatte dort auch einen entsprechenden Rang schon erworben. Er war ein Capo, also einer, der vorne steht und sagt, was gemacht wird. Hatte auch verschiedene Verurteilungen wegen Beleidigung und Landfriedensbruch schon auf dem Buckel. Deswegen, der war ausgeschaut worden und bekam dann dieses schöne Betretungs- und Aufenthaltsverbot.
Und ob das Vertretungs- und Aufenthaltsverbot berechtigt oder nicht berechtigt war, in den Augen des sechsten Senats werden wir nie erfahren, weil der sechste Senat hat die Klage als unzulässig abgewiesen. Stefan, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man einem solchen Fall auf unzulässig, an der Zulässigkeit zweifeln kann.
Und lange wirklich sehr umfangreiche Ausführungen macht, wo man sagt, also ökonomisch gesehen, hätte das Bundesverwaltungsgericht nicht mehr Mühe gehabt, sich mit der Sache zu befassen, wenn es das hätte tun wollen. Wollten sie aber nicht. Grundüberlegung ist zunächst mal ganz nachvollziehbar. Die Gerichte sagten, auch schon die vorgehenden Gerichte, auch das Verwaltungsgericht hat die Klage als unzulässig abgewiesen und das OVG sah es auch nicht anders. Die sagen, na ja, das hat sich ja erledigt. Das Revierderby ist ja nun rum Und du darfst ja die Dortmunder Innenstadt jetzt auch wieder betreten und deswegen so richtig beschwert bist du eigentlich nicht mehr dadurch. Und deswegen werden wir uns das inhaltlich jetzt gar nicht mehr anschauen. Auch da muss man klarstellen, das war jetzt kein willkürliches Verbot, sondern das Polizeipräsidium, das das ausgesprochen hat, hatte sich also intensiv mit der Sache befasst, hatte es auch begründet dem Kläger gegenüber, warum dieses Verbot ausgesprochen wurde. In schönstem Beamtendeutsch wurde dort gesagt, der Kläger trage nach Auffassung der Polizei zu einer zusätzlichen Emotionalisierung kritischer Situationen bei und setze auf diese Weise gruppendynamische Prozesse in Gang, die für Leib und Leben gefährlich seien. Also alles schön. Der Kläger selbst sagte, naja, ich bin jetzt aber seit 2 Jahren nicht nur Vater, sondern auch polizeilich unauffällig. Also ich habe doch gar nichts mehr gemacht die letzten Jahre. Wieso habt ihr mich denn jetzt wieder rausgesucht? Und die Antwort darauf wird er jedenfalls von Gerichten nicht mehr bekommen. Nämlich die haben alle gesagt, das Ding ist rum, das hat sich erledigt. Und die Voraussetzung dafür, um das sozusagen nachträglich noch klären zu können, im Wege der sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklage, die liegen nun mal nicht vor. Nämlich dafür brauchst du, lieber Kläger, weil sich das Ganze ja erledigt hat und du nicht mehr unmittelbar beschwert bist, dafür brauchst du ein berechtigtes Interesse, um die Gerichte dazu zu bewegen, sich den Fall doch noch anzuschauen. Und da haben wir bestimmte Fallgruppen, unter denen du ausnahmsweise eine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage erheben kannst. Und diese Fallgruppen sind Wiederholungsgefahr. Also das könnte jetzt nochmal passieren beim nächsten Revierderby. Diese Gründe sind Rehabilitationsinteresse. Also die Tatsache, dass du dort Adressat eines Verwaltungsakts war, das hatte irgendwie stigmatisierende oder negative Wirkung und hat dich herabgewürdigt, sodass wir dir sozusagen aus Gründen des Persönlichkeitsrechtsschutzes richterlich sagen müssen, ob das in Ordnung war oder nicht. Oder du bereitest einen Schadensersatzprozess vor. Dann können wir als Verwaltungsgericht uns das anschauen, feststellen, rechtmäßig, rechtswidrig. Und dann kannst du lustig deinen Schadensersatzprozess auf der Basis weiterführen. Aber diese Fälle liegen alle nicht vor, weil es eben hier an einem besonderen berechtigten Interesse fehlt, das uns dazu veranlassen würde, uns den Fall nach Erledigung noch anzuschauen. Und da muss man jetzt sagen, was genau stellt sich denn das Bundesverwaltungsgericht unter besonderem berechtigten Interesse vor? Und das würde ich auch sagen, macht einen doch betroffen, dass bei einer ganz offensichtlich grundrechtsrelevanten Eingriff, du gehst an diesem Tag nicht in die Dortmunder Innenstadt, das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist schon ein spürbares Verbot, dass gesagt wird, nö, das reicht uns aber nicht aus. Letztlich wird argumentiert, das, was du da machen würdest, nämlich Freizeitgestaltung in der Dortmunder Innenstadt oder im Stadion, das ist nicht von einem besonderen Grundrecht abgedeckt, sondern das ist letztlich nur Artikel 2. Ja, das ist allgemeine Handlungsfreiheit. Und unter Artikel 2 fällt ja so gut wie alles, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Und das reicht uns nicht aus für ein besonderes Interesse. Und spätestens an der Stelle habe ich meine Schwierigkeiten, die Entscheidung zu verstehen. Nämlich, worum geht's dann eigentlich? Es geht letztlich darum, dass das Gericht keinen Aufwand treiben will. Dass sie sagen, also wenn wir uns da jetzt reinknien würden, dort wird ja Mühe machen. Und das würde natürlich Energie kosten. Und dann könnten wir viele andere wichtige Fälle nicht lösen. Klar, Gerichte haben immer viel zu tun. Aber das reicht uns nicht aus. Das sozusagen aus Effizienzgründen gucken wir uns das nicht an. Und da muss ich sagen, das finde ich zu dünn. Das widerstrebt mir, wenn ein Gericht sagt, das ist uns zu viel Mühe, gucken wir uns nicht an.
Und es ist Rechtsfortbildung, nicht? Es ist neu. Also das ist keine Komponente der Voraussetzung für eine Fortsetzungsfeststellungsklage, wie man sie bereits kennt, sondern es ist eine neue Komponente, die dort eingefügt wird.
Ja.
Und die sich auch noch ausgerechnet dann an einer ganz maßgeblichen Stelle stützt auf das berühmte Sondervotum von Dieter Grimm.
Ja. Vielleicht gerade bevor wir darauf eingehen, noch kurz, also damit das nicht falsch rüberkommt, das Bundesverwaltungsgericht arbeitet sich schon auch an ständiger Rechtsprechung ab. Da ist nichts, zunächst mal nichts Überraschendes dabei. Dass sie zum Beispiel sagen, naheliegender Einwand wäre ja, wieso hast du, lieber Kläger, damals nicht vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch genommen? Hättest ja vorm Revierderby zum Verwaltungsgericht laufen können. Da ist klar, ständige Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht, das reicht nicht. Rechtsschutz im Eilverfahren, der Artikel 19 Absatz 4, um den geht's ja in der Sache. Rechtsschutzgewährung umfasst auch einen Anspruch auf Rechtsschutz in der Hauptsache. Und das war halt so kurzfristig nicht zu kriegen. Das gibt das Bundesverwaltungsgericht richtig wieder. Und bei den einzelnen bisherigen Gründen arbeiten sie die auch schön ab. Also man kann in der Sache streiten, ob es stimmt. Aber sie gehen jedenfalls darauf ein. Sie sagen, Wiederholungsgefahr sehen wir bei dir nicht. Du hast ja so eine lange Wohlverhaltensphase. Dann kratzt man sich am Kopf und sagt, naja, wieso habt ihr es ihm denn nach 2 Jahren dann untersagt, dass er dorthin darf, wenn er eine lange Wohlverhaltensphase hatte? Das Bundesverwaltungsgericht sagt, naja, jedenfalls, jetzt sehen wir keine Wiederholungsgefahr mehr. Rehabilitierungsinteresse, das ist ein schwieriges Argument, was Leipzig bringt, das Bundesverwaltungsgericht. Sie sagen, naja, das Betretungsverbot ist ja nicht stigmatisierend. Ja? Das sozusagen hat ja keiner mitbekommen, dass du nicht in der Dortmunder Innenstadt war. Erstens würde ich das bestreiten. Ein Fußballfan, der Capo fehlt bei der Ultraszene, beim Revierderby, das fällt auf. Und da werden alle fragen, wo warst du? Und dann wird er sagen können, zumindest, naja, ich hatte ein Betretungsverbot. Und das kann stigmatisierend sein. Bundesverwaltungsgericht zieht sich darauf zurück, dass sie sagen, das ist ja ein polizeirechtliches Betretungsverbot. Da ist ja kein Schuldvorwurf damit verbunden, sondern es geht darum, dass wir dich als Störer ansehen und da ist das Störer kann man auch ohne Verschulden sein. Naja, also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht doch eine Außenwirkung ist. Frech wird's aus meiner Sicht, also unangemessen wird's, wenn das Bundesverwaltungsgericht sagt, als Stigmatisierung lassen wir nicht gelten, dass du, lieber Adressat des Verbots, laut darüber redest. Also wenn der Capo sich hinstellt und sagt, ich habe ein Betretungsverbot bekommen, was für eine Schweinerei, dann würde das zwar zu einer Stigmatisierung führen, das lässt das Bundesverwaltungsgericht aber nicht gelten mit der tollen Argumentation, ja, das hast du ja durch eigenes Verhalten geschaffen. Also der Bürger darf nicht laut darüber reden, dass er einen Verwaltungsakt an den Hals gebunden bekommen hat, nach dem Motto, dann red halt nicht drüber, dann fällt es auch keinem auf. Das, glaube ich, ist kein legitimes Argument. Und schließlich sind wir genau bei dem Punkt, Rechtsfortbildung. Sie sagen, es muss aber ein gewichtiger Grundrechtseingriff sein, Artikel 2. Und dann beziehen Sie sich dabei auf den geschätzten Professor Grimm.
Genau, vorausgegangen ist dem Fall übrigens noch eine Kommunikation zwischen dem 6. und dem 8. Senat, weil man sich nicht sicher war, ob denn das überhaupt mit der Rechtsprechung des 8. Senats in Übereinstimmung steht. Also das ist auch diese Rückversicherung beim 8. Senat zeigt, dass man hier doch auch also jetzt über den konkreten Fall hinaus etwas sagen wollte.
Und dass man, wir reden ja über Effizienz, ja, dass man unfassbar viel Energie reingesteckt hat, nicht zu entscheiden, auch noch die anderen Senate in puncto Divergenz befragt hat, da hätte man doch wirklich die Zeit nehmen können, sich den Fall angucken, entscheiden und sagen, ja, alles gut oder nicht gut. Nein, man legt großen Wert drauf, das Recht fortzubilden. Findest du das nachvollziehbar, dass sie sich zur Begründung dazu auf Professor Grimm berufen?
Nein, ganz sicher nicht. Also ich bin sicher, dass wenn man Grimm fragen würde, ob er das damit im Sinn gehabt hat, als er damals in der Reiten im Walde-Entscheidung sein Sondervotum abgegeben hat, über das ich übrigens mich ja mit Dieter Grimm auch unterhalten habe in dem Podcast, den es in dieser Folge gibt. Also erstmal, das ist ja ein ganz weichenstellendes Urteil gewesen, Reiten im Walde, seitdem ist
das 1989.
Genau, 89, seitdem ist gesichert, dass die allgemeine Handlungsfreiheit das Auffanggrundrecht ist. Das war bis dahin noch nicht gesichert. Und Grimm hat in einem Sondervotum dann dem widersprochen, aber nicht deshalb, weil er bezweifeln wollte, dass oder weil er jetzt eine Rangordnung der Grundrechte dort aufstellen wollte, sondern weil er doch Bauchschmerzen hatte. Möge jeder nachlesen, denn der Kernsatz, glaube ich, lautet, die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen hängt nicht von der Möglichkeit ab, im Walde zu reiten. die Persönlichkeit, also so, jetzt lege man
oder
mal den
Tauben
Satz daneben. Jetzt lege man mal den Satz daneben, die Persönlichkeit des Entfaltung des Einzelnen hängt nicht von der Möglichkeit ab, an einem Samstag
am Revierderby
teilzunehmen. Nein, also das geht nicht auf. Ja,
passt nicht wirklich. Auch da versucht das Bundesverwaltungsgericht noch einen Knopf dran zu nähen, indem sie sagen, sie sehen ja, wir haben es mit dem Ultra zu tun. Für den ist das wirklich wichtig und für den ist es mit Sicherheit Höchststrafe, am Revierderby nicht teilnehmen zu dürfen. Da sagen sie dann, darauf kommt es aber gar nicht an. Subjektive Gesichtspunkte, wie etwa der gesteigerte Erlebniswert, sagen sie etwas ironisch, der in Rede stehenden Fußballbegegnung und ihrer Begleitveranstaltung sind gerade, auf die könne gerade nicht abgestellt werden, sondern das müsste objektiv festgestellt werden, dass es ein gewichtiger Eingriff sei. Wo käme man sonst hin? Sonst könnte ja der Einzelne selbst entscheiden, was ihm wichtig ist. Da spätestens wird's wirklich klemmt's, dass jetzt auch noch das Gericht also feststellt, so ein Revierderby ist nicht, das ist so ein Jokus, so eine Freizeitveranstaltung, nicht wirklich persönlichkeitsprägend oder nicht Ausdruck der freien Handlung und Persönlichkeitsbetätigung. Das nehmen wir nicht als gewichtig genug an, darüber entscheiden wir nicht. Ich glaube, spätestens damit hängen sie sich wirklich sehr weit aus dem Fenster.
Und dass an einer entscheidenden Stelle auch noch auf das Sondervotum dann verwiesen wird, zeigt ja auch vor allen Dingen eins, dass der 6. Senat einerseits nicht davon überzeugt ist, dass Reiten im Walde also wirklich überzeugend ist. Hm? Also sprich, sie widersprechen damit eigentlich schon fast deutlich dem Bundesverfassungsgericht an einer Stelle. Und dann hätten sie es mal dem Bundesverfassungsgericht vorlegen sollen.
Ja, ich hatte auch, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, hoffentlich gibt es da eine Verfassungsbeschwerde. Ja, hoffentlich marschiert der Capo nach Karlsruhe. Da würde ich, das ist ein provokativ, sich als auch als oberstes Bundesgericht sich auf eine abweichende Meinung zu berufen. Klammer auf, gerade wenn Grimm damals möglicherweise recht hatte, umso schlimmer, sich darauf zu berufen. Das wäre ganz gut, wenn Karlsruhe sich nochmal zurückmelden würde und zum Beispiel die Botschaft zurücksenden würde. Auch die allgemeine Handlungsfreiheit ist ein Grundrecht. Und wir fangen jetzt nicht an, zwischen wichtigen und weniger wichtigen Grundrechten zu unterscheiden. Und nochmal, in der Sache geht's um reine Effizienzüberlegung. Ja, wir wollen uns mit solchem Kram nicht befassen. Und wenn wir den Eingriff nicht als gewichtig genug ansehen, und zwar nach unseren Maßstäben, dann kümmern wir uns nicht drum. Das, glaube ich, ist wirklich eine problematische Haltung. Auch da wieder, ja, sich in verfassungsgerichtliche Entscheidungen des letzten Jahrtausends zu vertiefen, anstatt die Sache einfach zu entscheiden. Besonders effizient ist das nicht. Und Leipzig beruft sich drauf, dass es auch immer um eine gewisse Entlastung der Gerichte gehen sollte. Aber das jetzt höher zu hängen als das Rechtsschutzinteresse des einzelnen Bürgers, ich glaube, da gerät was aus dem Gleichgewicht.
Stefan, wir sind am Ende unserer Zeit. Bleibt uns nur den Hörerinnen, Hörern und dem Rest der Welt zu danken. Und ja, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.